Licht ist. Das Licht für unseren Weg. Und dass wir jetzt einen besonderen Moment haben, wo wir auf das Licht schauen können. Mit den Augen, hören mit den Ohren und noch mehr mit dem Herz. Hilf uns dabei, hilf mir beim Reden. Amen. Eine Meeresbiologin machte folgendes Experiment. Sie setzte einen jungen Wildfanghai in ein Testbecken und fügte später einige kleine Beutefische dazu. Und wie ihr das sicher erwartet, es ging keine 2 Minuten, da waren alle Fische gefressen. Als nächsten Schritt im Experiment setzte die Biologin in das Becken eine transparente, stabile Scheibe ein und teilte das Becken in 2 Bereiche. Im einen Abteil befand sich der Hai und in den anderen setzte sie wieder einige Beutefische. Der Hai hat sofort mit seinen Attacken begonnen. Aber dieses Mal wurde sein Angriff durch diese Platte gestört. Zunächst hat dies sein Verhalten überhaupt nicht verändert. Er hat eine geschlagene Stunde versucht, seine Schnauze an dieser Scheibe anzuprallen. Jedes Mal ohne Erfolg. Schließlich nach der Stunde gab der Hai auf. Das Experiment wiederholte die Biologin 50 Mal. Nacheinander, 50 Tage. Mit jeder Wiederholung hat sie registriert, dass der Hai weniger angriffslustig wurde und es weniger versuchte, die Beutefische zu packen. Aber das war noch nicht das Ende des Experiments. Jetzt kommt das Spannende. Er hatte die Meeresbiologin entfernte diese Platte wieder aus dem Haifischbecken und beobachtete, was dann geschah. Was meint ihr? Er blieb bei seinem antrainierten Verhalten, dass er wusste oder meinte zu wissen, es sei eine Platte zwischen den Beutefischen und ihm. Ich weiß nicht, wie lange dass sie das Experiment fortgesetzt hat. Irgendwann hätte er es gemerkt, dass die Platte nicht mehr da ist und er hätte es gelernt. Aber wenn man bei Tieren von so etwas wie Glauben sprechen kann, dann hat dieser Haifisch etwas Glauben gelernt, das ihm geschadet hat. Oder man könnte auch sagen, er hat sein normales Vertrauen, dass Beutefische zu packen sind, verlernt und die Hoffnung verloren. Dieses Experiment zeigt für mich etwas vom Prinzip der Hoffnungslosigkeit. Das ist ein Prinzip. Du kannst an Dinge glauben, die deine Hoffnung völlig zerstören. Glaube ist vor der Hoffnung. Was wir glauben, prägt unsere Sicht von Zukunft. Das können zum Beispiel entmutigende Erfahrungen sein, wie der Haifisch, der ständig seine Nase anstößt und entmutigt ist, dass er zum Ziel kommt und er hört irgendwann auf. Man kann denken, dass sich Menschen nie ändern. Und entsprechend schnell wird man die Hoffnung aufgeben, wenn man Menschen begegnet. Man kann das sogar auf sich selbst bezogen denken. Man kann denken, dass man sich nie ändert. Dass die Vergangenheit einen immer prägt. Dass so, wie man im Moment ist, immer ist. Ich erzähle euch den Namen habe ich geändert, aber die Geschichte gibt's. Da ist Katrin, die kämpft mit Selbstzweifeln. Schon immer, schon als Jugendliche, war sie unsicher. Jetzt hat sie kleine Kinder und die Zweifel sind nicht weggegangen. Im Gegenteil, sie haben neue Nahrung bekommen. Jedes Mal, wenn ihr etwas misslingt als Mutter, kommen die Selbstzweifel der Teenagerjahre wieder hoch. Und sie denkt jetzt nicht mehr, ich bin nicht schön, ich bekomme keinen Mann, sondern sie denkt, ich werde nie eine gute Mutter sein. Meine Kinder werden einen Schaden haben, wenn sie groß sind. Ich kann ihnen das nicht sein, was sie brauchen. Und solche Gedanken rauben ihr den Schlaf, wobei der ja schon eh knapp ist, wenn man Kinder hat. Oder Pierre, auch den Namen habe ich geändert. Mit 58 zählt er sich zu den Älteren in seinem Betrieb. Er will eigentlich nicht depressiv und alt sein. Nicht. Aber die Pensionierung rückt so in 7 Jahren näher. Und die Erfüllung seiner Arbeit scheint ihm je länger, je mehr zu entschwinden. Nach außen lässt er sich das nicht anmerken. Aber innerlich nagt da etwas an seiner Zukunft. Wenn er an die Zukunft denkt, an die Pensionierung, an das, was nachher kommt, dann fühlt er sich schlecht. Er fühlt sich leer. Da ist kein Ziel mehr, keine Hoffnung. Nichts, das ihn antreibt. Was wir von der Zukunft erwarten und hoffen, das hängt ganz tief mit unseren Glaubensüberzeugungen zu tun. Zusammen. Glaube wirkt sich auf die Zukunft auf. So beschreibt es ein Satz im Hebräerbrief. Hebräer 11, Vers 1. Ich drehe mich um zum Lesen. Der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Ein einfacher Satz. Der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Glaube ist das Fundament und dort wächst etwas und das ist Hoffnung. Eine konkrete Vorstellung von Zukunft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Das ist für mich eine der treffendsten Definitionen von Hoffnung. Der Glaube sieht jetzt schon etwas, das man jetzt noch nicht sehen kann, aber der Glaube sieht es. Und sobald das geschieht, entsteht Hoffnung. Sobald das geschieht, weiß ein Herz, es hat einen Sinn, dass ich vorwärts gehe. Ich kann Schritte gehen auf dieses Ziel hin. Ich kann mich darauf verlassen. Denn ich bin überzeugt, ich sehe es jetzt schon. Man könnte sagen, hoffen ist Glaube in Bewegung. Glaube in Aktion. Glaube an sich ist eine Überzeugung, die dasteht. Die ein Fundament ist. Wenn es in Bewegung kommt, heißt es Hoffnung. Hoffen ist Denken, dass Gott etwas verändern kann und will. Dass Katrin denkt, ich bin nicht so, wie ich jetzt bin. Denn ich bin ein Kind, eine Tochter Gottes. Und Gott wird meine Zukunft verändern. Und er wird mich mit den Aufgaben wachsen lassen, die ich habe. Ob meine Kinder jetzt klein sind und noch Milch brauchen, oder ob sie Teenager sind und ein offenes Ohr brauchen und eine feste Hand. Genauso bei Pierre. Seine Perspektive könnte bedeuten, dass er weiß, Gott hat immer einen Plan für mich. Die Wirtschaftszeit meines Lebens, wenn ich arbeite, wenn ich eingespannt bin im Beruf, die ist eine Phase in meinem Leben. Aber Gott ist nicht nur für eine Phase da. Gott ist der Herr meines Lebens. Jede Phase. Ob ich ganz klein war und als Säugling nichts tun konnte, oder ob ich am Ende vielleicht nicht mehr viel tun kann, das ist Gott gleich. Er hat in jeder Phase mein Leben in seiner Hand. Und Pierre würde, wenn er glaubt, am Schluss sagen, ich bin der Überzeugung, das Beste kommt noch. Egal was kommt. Ganz am Ende sowieso, aber auch vorher immer. Das gilt immer. Das Beste kommt noch. Weil er weiß, Gott wird meine Zeit füllen, Gott verändert. Gott sagt etwas für meine Zukunft, weil ich von ihm Zusagen habe. Egal wie viel ich leisten kann oder nicht mehr leisten kann, das ist der Grund, warum ich vorwärts schaue. Und das ist das Stichwort, worüber wir heute in dieser Adventsserie, die Bernhard, Daniel und ich miteinander ausgetüftelt haben. Und ich erzähle euch kurz, wie das ging. Wir saßen im Raum zusammen und wir haben gesagt, was könnten wir diesen Advent predigen? Einer hat gesagt, wir werden ganz sicher Weihnachtstexte wählen. Ja, sind wir einverstanden. Einer hat gesagt, ich habe einen guten Titel, einfach feiern. Und wir haben gesagt, ja, finden wir auch gut. Wir haben Grund zu feiern, wir machen nicht Weihnachten zu einem Fest, weil wir feiern. Nicht deswegen ist es ein Fest, wegen der Lampen und der schönen Dekoration, sondern weil Weihnachten Ursache ist zur großen Freude in der Botschaft. Und wir haben gesagt, das machen wir. Und jetzt kommt noch das Einzelne, was könnte jeder von uns dazu beitragen, dass wir das in eine Serie packen können. Und wir haben gebrainstormt, machen wir gerne. Und wir haben aus diesen Begriffen drei herausgenommen. Ihr habt jetzt zwei schon gehört. Friede und Nähe Gottes. Und jetzt kommt noch Hoffnung. Ich habe das gewählt. Und ich habe mich auf den Weg gemacht und ich wusste damals an dieser Besprechung nicht, was werde ich predigen. Ich hatte nur den Titel. Und ich habe mich an die Bibel gemacht und ich habe die ganze Weihnachtsgeschichte in allen Evangelien nachgeschlagen und gelesen. Mit der Brille auf, wo erzählt die Weihnachtsgeschichte von dieser Hoffnung? Wo beantwortet sie meine Frage, ob meine Zukunft von der Weihnachtsgeschichte beeinflusst ist? Und ich möchte euch den Text vorlesen, den ich gefunden habe. Seid ihr bereit? Dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob, Jakob zeugte Juda und seine Brüder. Juda zeugte Perez und Serach und Tamar. Perez zeugte Hesron, Hesron zeugte Ram, Ram zeugte Abinadab, Abinadab zeugte Nachshon, Nachshon zeugte Salmon, Salmon zeugte Boas mit Rahab, Boas zeugte Obed mit Ruth, Obed zeugte Isai, Isai zeugte den König David. David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. Salomo zeugte Rehabeam, Rehabeam zeugte Abia, Abia zeugte Asa, Asa zeugte Josaphat. Wer findet es spannend? Ihr müsst nicht antworten, es ist eine Fallfrage. Ich habe den Text bis zum Ende gelesen, jetzt gehe ich zum Ende. Alle Glieder der Ahnenreihe von Abraham bis David sind 14 Glieder. Von David bis zur babylonischen Gefangenschaft sind 14 Glieder. Von der babylonischen Gefangenschaft bis Christus sind 14 Glieder. Wer glaubt, dass wir eine sehr große Steigerung der Spannung haben? Ich möchte euch erklären, warum. Und das sind meine Punkte der Predigt. In diesem Stammbaum, den man so schnell überspringt, hat es Hoffnungsgeschichten. Ich habe sie beim ersten Lesen nicht entdeckt. Ich habe sie beim zweiten Lesen entdeckt. Ich habe meine erste Hoffnungsgeschichte im folgenden Text gefunden, wo dann die Geburt von Jesus angekündigt wird und Josef eine Ankündigung bekommt, die sein Leben mit Hoffnung füllt. Und die war voller Angst. Er hatte viel Angst. Aber Gott hat in diese Angst hineingesprochen. Aber ich habe dann gemerkt, in dieser Geschichte vorher, in diesem Stammbaum, gibt es noch mehr Geschichten, die noch wichtiger sind, dass ich sie verstehe. Die noch viel näher an meine Zukunft reichen, als die von Josef. Zum Thema nüchtern und langweilig wäre einmal eine gute Idee. Altbekannte Dinge, die wieder wecken, sind langweilig, aber warum nicht einmal mit Wasser wecken? Wir gehen zu diesem Satz. Und wenn ihr diesen Satz anseht, dann merkt ihr, dass es hier drei Epochen drin hat. Drei Epochen, die mit Namen gekennzeichnet sind. Eine ist Abraham, eine David und da gibt es noch die babylonische Gefangenschaft, die ein etwas anderer Name ist, nicht einer allein. Das Matthäusevangelium beginnt bei der Abstammungslinie, anders als im Lukasevangelium, bei Abraham. Jesus ist ein Urenkel von Abraham. Und das ist die erste Hoffnungsgeschichte, die mit der Geburt von Jesus zusammenhängt. Gott hat Abraham versprochen, dass durch seine Nachkommen einmal alle Völker dieser Erde gesegnet werden sollen. Das lesen wir in 1. Mose Kapitel 22, ganz am Anfang der Bibel. Wenn ihr aufgepasst habt in den Medien, ist es diese Aussage, die Abraham erhalten hat, die vor anderthalb Wochen in Wiel, St. Gallen, für einen Eklat gesorgt hat. Dort war das Lied unter Beschuss, das Andrew Bond gedichtet hat, er ist für alle da. Das größte Geschenk von der Weihnacht. Wir kennen das Lied auch. Und in einer Zeile heißt es, er ist für alle da. Und an dem haben sich einige gestört und es hat letztes Jahr einen Eklat gegeben. Dieses Jahr wurde das Lied aus der Liste genommen, damit es keinen Eklat gibt. Was steht dahinter? Es steht die Aussage, dass Gott etwas tun will, das für alle Völker eine riesengroße Veränderung gibt. Abraham hatte das versprochen. Durch einen deiner Nachkommen wird die ganze Erde gesegnet. Bei Abraham war das schwierig zu glauben, denn Abraham hatte keine Kinder. Und jetzt merken wir, warum es eine Hoffnungsgeschichte ist, die nur Gott schreiben konnte. Abraham und Sarah haben diesen Satz gehört, als sie keine Kinder hatten. Und es folgten noch 10 Jahre, wo sie keine Kinder hatten. Könnt ihr euch das vorstellen? Gott verspricht etwas und es dauert 10 Jahre und es geschieht nichts. Aber Gott hat das, was er Abraham versprochen hat und Sarah versprochen hat, noch zu Lebzeiten im ersten Schritt umgesetzt, als Isaak auf die Welt kam. Als dieses Wunder passierte und Abraham mit 101 Jahren Vater wurde und Sarah mit 91 Jahren Mutter. Und für diesen Moment konnte Abraham jubeln, aber er hat noch nicht erlebt, dass durch dieses Kind die ganze Erde gesegnet wurde. Es war ein Kind und er war auf der Reise, hat kein eigenes Land. Es war überhaupt nichts Weltbewegendes, der Isaak. Und dann kam noch der Moment, als Isaak geopfert werden sollte und das alles wieder zu Ende sein sollte. Abraham hat geglaubt, so berichtet uns später die Bibel, Abraham hat geglaubt, dass das, was Gott tun will, auch eintreffen wird. Und er musste glauben über sein Leben hinaus, viel weiter als sein eigenes Leben. Hätte er das nicht getan, hätte es kein Weihnachten gegeben. Hätte er nicht mit Sarah geschlafen zu einer Zeit, als normalerweise kein Mann mehr mit seiner Frau schläft, hätte es keinen Jesus gegeben. Das ist eine Hoffnungsgeschichte, die im Stammbaum von Jesus ist. Die erste. Wir gehen zur nächsten. Der nächste große Name in der Liste erscheint auch in der Weihnachtsgeschichte. Dieser Satz wird uns nachher noch im Detail beschäftigen. Hier ist nur wichtig, dass Josef angesprochen wird als Sohn Davids. Maria war auch eine Tochter Davids. Sie war ein doppeltes Familienunternehmen, das wieder zusammenkam. Nach langer verschiedener Entwicklung. Wie Abraham hat David ein Versprechen von Gott erhalten. Am Ende des Lebens von David gibt es ein Kapitel in der Bibel, wo David betet. Und im Zusammenhang mit diesem Gebet spricht auch Nathan, der Prophet, noch einmal im Leben von David. Und er sagt zu David, deine Nachkommen werden auf ewig den Thron besetzen. Das sagt er ihm. Ich gebe dir ein ewiges Königtum, heißt es wörtlich. Einer der Nachkommen würde der ewige König sein. Rätselhafte Worte, die David gehört hat. Wirklich rätselhaft. Und wir sehen, dass David das ernst genommen hat. Wir haben die Geschichte von David erst kürzlich im ganzen Überblick durchgenommen. Am Ende des Lebens von David hat David im Glauben einen Namen gegeben. Salomo. Salomo heißt Friede. Und weil er das Versprechen hatte, dass ein Friedenskönig auf seinem Thron sitzen wird, hat er in weiser Voraussicht den Namen Salomo erteilt. Da sehe ich einen Glaubensschritt, den David getan hat. Noch viel mehr hat David in den Psalmen beschrieben über den Friedenskönig. Er hat Psalmen gedichtet über den Sohn Gottes, der kommen wird und auf ewig herrschen wird. Ich bin nicht sicher, dass David verstanden hat, was das alles bedeutet. Dass er sich vorstellen konnte, wie das ausgesehen haben mag, wenn einer seiner Söhne ein ewiger König wird. denn er war auch nur ein Mensch und er musste sterben und er wusste, der Salomo wird auch sterben. Die Hoffnungsgeschichte ist noch deutlicher, wenn wir sehen, dass die menschliche Linie von David ausgestorben ist. Die Linie babylonisches Exil markiert das Ende des Königtums von David. Das Haus David gab es nachher nicht mehr. Und was ist jetzt mit dem, was Gott versprochen hat? Dass einer der Nachkommen Davids auf dem Thron sein wird für immer, jetzt wo es gar kein Haus David mehr gibt. Wir wissen heute, dass Jesus dieser versprochene König ist, der hier in dieser unscheinbaren Geburtsgeschichte geboren wird. Und hier lesen wir, was die Fortsetzung ist von der Davidsgeschichte. Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Noch war es noch nicht so weit. Es fehlt noch ein Zwischenteil der 14 Generationen zwischendrin. Wir bleiben noch einmal bei diesem vorherigen Vers. Ich gehe nochmal zurück. Nach Abraham mit seiner Geschichte, nach David mit seiner Geschichte, gab es noch einmal so eine markante Zäsur in der Geschichte des Stammbaums von Jesus. Das babylonische Exil. Nach Salomo haben sich die Könige aus der Linie Davids von Gott abgewandt. Rehabeam, Jerobeam. Später wurde wegen dieser Abwendung das Reich geteilt in Nordreich und Südreich. Und man könnte eine Fernsehserie daraus machen und sagen, der Niedergang einer Dynastie. So war es. Ab und zu gab es einen schönen Moment mit einer kleinen Plateaupause auf dem absteigenden Ast, aber dann ging es einfach immer weiter bergab. Am tiefsten Punkt wurde das Haus Davids aufgelöst, die Könige ins Exil geführt und getötet und das Volk dezimiert bis auf einen kleinen Rest, der überlebt hat. Die Stadt wurde platt gemacht und der Tempel geschleift. Alles, was im Tempel war, ging verloren und wurde nicht mehr hergestellt. Bis auf einige Teile, die dann später unter Nehemia wieder zurückkamen. Aber die Bundeslade zum Beispiel gab es nicht mehr. Was ist die Zeit des babylonischen Exils für eine Wegmarke, wo Hoffnung drin ist? Ich habe ja nach Hoffnung gesucht. Und ich habe begonnen, aus der Zeit des babylonischen Exils Prophetentexte zu lesen. Und plötzlich hatte ich den Faden. Ich habe gemerkt, dass fast die meisten großen Propheten in der Zeit dieses babylonischen Exils geredet haben. Kurz vorher, mittendrin und nachher. Und sie haben in dieser Zeit das Evangelium vorausgeschrieben. Jesaja vor allem. Sie haben beschrieben, wie der Friedenskönig sein wird. Nirgends gibt es Texte in der Bibel, die so stark und so deutlich und so nahe von Jesus reden im Vorfeld, wie bei diesen Propheten, die im tiefsten Punkt der israelischen Geschichte geredet haben. Nicht dort, wo der David König war und alle gedacht haben, jetzt wird das Wahrheit, jetzt kommt das Reich, jetzt ist das Reich groß, jetzt haben wir bis Syrien alles Land. Nein, zu einem Zeitpunkt, als Israel keinen Meter Land hatte. Wieder wie bei Abraham. Keinen Meter. Alles unter Herrschaft der Babylonier, der Assyrer, der Ägypter. In diesem Moment kommt Prophetie. Und das ist der Grund der Hoffnung. Einer dieser hoffnungsvollen Sätze weist direkt auf Jesus. Ich habe den Jesaja 53 Text hier stellvertretend für viele andere genommen. Er wurde für uns bestraft. Und wir? Wir haben nun Frieden mit Gott. Das ist die Ankündigung des Friedenskönigs. Hier wird er angekündigt als Knecht, der leiden muss, der sein Leben verliert um der Schuld anderer willen. Und das ist auch die Weihnachtsgeschichte. Die Weihnachtsgeschichte ist keine Königsgeschichte eines Königs, der nicht leidet. Wir haben beim letzten Bibellesen am Donnerstag gemerkt, dass wir keinen Auftrag haben in der Bibel, Weihnachten zu feiern. Obwohl uns die Bibel Informationen gibt über die Geburt. Aber Jesus sagt, an keiner Stelle feiert meinen Geburtstag. Aber er sagt, denkt an meinen Tod. So oft ihr dieses Brot esst, so oft ihr diesen Kelch trinkt. Denkt an meinen Tod. Und wir merken, Jesus ist viel näher an der prophetischen Botschaft von Jesaja, als wir mit unserer christlichen Kultur. Manchmal scheint es, Weihnachten ist das höhere Fest als Karfreitag und Ostern. Und das ist es nicht. Es ist schön, dass wir daran denken, dass Jesus gekommen ist. Das ist ein Grund zum Feiern. Einfach zu feiern. Aber das Ziel dieses Kommens war, dass Jesus Frieden schafft. Bei uns. Und deswegen erfährt Josef hier diese Stelle. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seiner Schuld befreien. Und das ist die Hoffnung, die uns in unsere Zeit weitergeht. Alle anderen Hoffnungen wurden erfüllt mit der Geburt von Jesus. Das Versprechen, das Gott Abraham gegeben hat, einer deiner Nachkommen wird ein Segen für die ganze Welt sein, für alle. Ob Juden, ob Nichtjuden, ob Heiden, für alle. Und ob das die Wieler gut finden oder schlecht, das stimmt. Und das Zweite stimmt auch. Der angekündigte Friedenskönig, der auf ewig auf dem Thron sitzen wird, der ist auch gekommen. Das ist erfüllt. Und was jetzt weitergeht, ist, was Jesus wird für uns. Was dieser Friedenskönig und Segensbringer auf dieser ganzen Welt für uns bedeutet. Und hier wird es zusammengefasst in einem schlichten Satz. Er befreit uns von Schuld. Und manchmal denken wir, das ist doch nicht das Hauptsache. Doch. Wer wären wir, wenn das nicht wäre? Wir sind uns oft nicht bewusst, wie sehr Schuld uns trennt von Gott. Wir können es leise ahnen, wenn wir Schuld erleben im eigenen Leben. Und Menschen sich von uns trennen oder wir uns von Menschen trennen. Das ist nur ein schwaches Bild auf das, was Gott und uns angeht. Denn Gott ist unvergleichlich viel gerechter wie wir und wir unvergleichlich viel sündiger als er. Für mich ist jetzt die Frage, was heißt das für uns? Wo ist unsere Hoffnung? Welche Überzeugung, so wie wir in Hebräer gelesen haben, welche Glaubensüberzeugung beginnt nun unsere Zukunft sich zu prägen? Ist das schon da drin? Die Frage ist, ich möchte sie umgekehrt stellen, worauf bauen wir denn unsere Zukunftserwartungen? Worauf? Das lohnt sich, die Frage zu stellen. Nicht nur einfach sagen, ich vertraue auf Jesus und meine Zukunft ist in der Hand von Jesus. Das muss konkret sein. Ich zähle ein paar auf, wo die gängige Positionen sind. Man kann sein Leben auf kurzfristige Prognosen aufbauen. Die kann man sich selber machen oder die können von anderen stammen. Voraussagen, die vielleicht in 1-2 Jahren umsetzbar sind. Das kann meine Zukunft stark prägen. Und das gehört auch zur Zukunftsplanung. Wo möchte ich in einem Jahr sein? Was soll meine Zielrichtung sein? Aber trägt das durch, wenn die Hoffnungslosigkeit zu nagen beginnt, wenn Dinge nicht funktionieren, so wie mit dieser Scheibe? Wie schnell sind Kurzfristprognosen wirkungslos? Wie schnell? Gehen wir etwas weiter. Es gibt weiterreichende Erwartungen. Unsere Gesellschaft hat solche. Ich bin auf die Suche gegangen. Wenn wir aufmerksam sind, dann merken wir, es gibt nicht sehr viel positive Langfristprognosen. Also wenn ihr nachschaut und das versucht herauszufinden, zum Beispiel, was ist für 2040 so das Szenario, dann findet ihr vor allem Klimatabellen, Angstszenarien, gestiegene Wasserstände, weniger Schnee und solche Themen. Wenn man genauer hinschaut, vielleicht noch einige Wirtschaftsanalysen. die, die sehr persönlich denken, rechnen aus, wie alt bin ich dann? Wie viel bekomme ich Rente? Und sie beginnen sich vielleicht Sorgen zu machen, ob sie noch etwas einzahlen sollen. Aber wer macht das schon, 10, 20 Jahre voraus zu planen? Wer macht das? Ist das auch tragend? Und dann kommen die Hoffnungskiller. Wenn man sich an die Zukunft macht, kommen schnell die Hoffnungskiller. Die Ängste. Es gibt Migration, es gibt Wirtschaftskrise. Und wenn es etwas persönlicher ist, sagt man, es gibt Arbeitsplatzfragen, Gesundheitsfragen, Beziehungsfragen. Und je nachdem, wo es am meisten drückt, ist die Reihenfolge umgekehrt. Was ändert es, dass wir glauben, dass Gott uns zugesagt hat, Jesus, der Friedenskönig, ist gekommen und er vergibt euch eure Schuld? Wo ist die Brücke zu unserer Hoffnung? Ich möchte dazu nicht selber etwas sagen, sondern einen Liedtext euch zeigen. Und zu dem Lied habe ich eine spezielle Geschichte. Eine Geschichte, die sehr weit zurückgeht. Die eigentlich in meinem Studium begonnen hat. Ich habe damals schon begonnen mit Gitarre spielen, das heißt schon vorher. Und ich hatte einen Sänger, der mir sehr gefallen hat. Und weil mir das Lied so gut gefallen hat und ich keine Technik hatte in Basel, bin ich ab und zu mit meiner Gitarre unter eine Brücke gefahren. Eine Metallbrücke. Und unter der Brücke hat es wunderbaren Hall gehabt. Und ich habe ab und zu abends dort meine Lieder geübt. Und es war keine Gefahr, dass mich jemand sieht. Weil es war unter der Straße. Und dieses Lied hat mich begleitet, seitdem ich habe es schon einmal vorgesungen hier. Jetzt habe ich mir die Mühe genommen, das noch etwas zu arrangieren. Aber der Inhalt dieses Liedes ist für mich der Transfer von Hoffnung, die Gott uns gibt, zu dem, was wir über Zukunft denken. Der Refrain dürft ihr gern mitsingen. Hold to God's hand, to God's unchanging hand. Und ihr werdet in den Strophen merken, wie der Spannbogen von dem, was Gott uns schenkt, mit seiner Vergebung, die das eigentliche und wesentliche Geschenk ist, die garantiert, dass er uns die Zukunft öffnet, dort, wo sie für uns normalerweise verschlossen ist. Das Stichwort ewig gehört nicht uns. Ewig gehört nur Gott. Und ewig zu Hause zu sein bei Gott, das ist ein Geschenk. Und niemand kann sich das verdienen. Und wenn man dieses Geschenk vor Augen hat, dann füllt sich der Zwischenraum unserer Zukunft mit Dingen, die Gott uns zeigt, die auf dem Weg zu diesem Vaterhaus eingegliedert werden, so wie Gott es schenkt. Auch bei Gott gibt es Kurzfristprognosen und Mittelfristprognosen und Langfristprognosen für unser Leben. Berufungen, zum Beispiel die Berufung, dass wir heilig werden, dass wir nicht mehr sündigen. Das ist eine Berufung, die Christen bekommen. Und irgendwo stehen wir auf dieser Wegstrecke, vielleicht am Anfang, vielleicht schon etwas weiter. Aber es wird nicht aufhören, bis wir zu Hause sind. Es gibt andere Dinge, die Gott uns als Hoffnung schenkt. Eine persönliche Berufung. Etwas, das er uns als Auftrag zeigt. Und ich weiß, das gehört zu meinem Leben. Und wie das genau aussehen wird, wird Gott zeigen. All das möchte ich euch schenken und hoffe, dass dieses Lied ankommt.
Time is filled with swift transition. Not a foot unmoved can stand. Build your hope on things eternal. Hold to God's unchanging hand. Trust in Him who will not leave you. Whatsoever years may bring, if my earthly friends forsaken, still more closely to Him cling.
Jetzt alle.
Hold to His hand, to God's unchanging hand. Hold to His hand, to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal, and hold to God's unchanging hand. Covet not this world's vain riches that so rapidly decay. Seek to gain the heavenly treasures. They will never pass away. Hold to His hand, to God's unchanging hand. Hold to His hand, to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal, and hold to God's unchanging hand. When your journey is completed, if to God you have been true, fair and bright your home in glory, your enraptured soul will view. Hold to His hand, to God's unchanging hand. Hold to His hand, to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal, and hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal, hold to God's unchanging hand.
Ich wechsle jetzt auf Schriftdeutsch, auf Dialekt. Der Bericht von Gott über die Geburt von Jesus ist eine Botschaft von der Hoffnung. Das Versprechen, das Gott am Abraham, am David und auch den Propheten von Babylon gegeben hat, haben sich 100% erfüllt. 100%. Und ich bin jetzt noch nicht auf das eingegangen, was in der Geschichte weiterkommt, mit all diesen Details. Bethlehem, Nazaräer, Flucht nach Ägypten. Alles im Detail vorausgesagt. Wir sind nur bei der Hauptsache geblieben. Der Versprechen an Abraham, den David und durch die babylonischen Propheten. Und ich möchte, dass wir jetzt eine Minute uns Zeit nehmen, jeder persönlich. Weil nur Gott ins Herz von jedem schaut. Dass wir eine Frage stellen können und die lautet so. Wo brauchst du ganz persönlich einen Blick von der Hoffnung? Wo ist der Mechanismus von der Hoffnungslosigkeit am Werk? Wo nagt etwas im Leben? Und wo fällt der Blick, wo Gott sein Licht darauf wirft? Da wird sich etwas erfüllen. Ich weiß, es kann ganz unterschiedlich sein. Und darum vertraue ich auf die Kraft vom Heiligen Geist, dass er jetzt in dieser Minute wieder redet. Redet zu jedem von uns. Und uns etwas zeigen, wo wir ein Gebet daraus machen können. Vielleicht ist es noch nicht mehr als ein Gebet. Herr, ich brauche Hoffnung. Aber wenn du kannst sagen, wo du Hoffnung brauchst, wird das Gebet konkret. Und wieder hört. So, wenn wir still sind und beten. Wenn jemand nachher auch noch kurz laut beten oder mit ganz leise mit seinem Nachbarn, ist das möglich? Dann tun wir verlängern, wenn es still bleibt und ich am Schluss bete. Vater im Himmel, ich möchte dir danken für dein grosses Geschenk von der Hoffnung, die einen Namen hat. Jesus Christus, der Herr, der Ritter, der Friedenskönig, der Erlöser. Und du siehst in unsere Herzen, du weißt, wer sich in welchem Bereich nach Hoffnung sehnt, die er nicht mehr hat. Oder Hoffnung, die weit weggerückt ist. Hoffnung, die nicht konkret ist. Die nicht morgen bestimmt. Nicht einmal jetzt. Und Herr, ich bitte dich, weck du die Hoffnung wieder auf. Weck du den Glauben, dass du gekommen bist, zum Menschen zu erlösen und zum Retten und zum Verändern und berufen ins Himmelreich. Weck du die Hoffnung, die bewegt, wieder aus dem Schlaf. Weck du wieder Hoffnung, dass es möglich ist, ohne Pornografie zu leben. Weck du wieder Hoffnung, dass es möglich ist, unversöhnte Beziehungen zu versöhnen. Weck du wieder Hoffnung, dass es möglich ist, von einer Sucht loszuwerden. Weck du wieder Hoffnung, dass es möglich ist, sich selber zu verändern. Mit deiner Hilfe, nicht mit eigener Kraft, aber auf dem Glauben, dass du was machst. Weck du wieder Hoffnung, dass Menschen in unserer Nähe gesegnet werden durch uns. Dort, wo wir nicht verändern können, nach aussen, wo wir nicht dürfen verändern, hast du uns berufen, um einfach Licht zu sein, um können Wegweiser sein. Und schweck du wieder Hoffnung, dass wir das machen aufgrund vom Glauben. Weg du den Glauben, der stillsteht, wieder zu einer Hoffnung.